Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute meine Predigt mal mit einem Rätsel, mit einem Ratespiel beginnen. So viel sei vorweg verraten. Es handelt sich um einen Liedtext einer englischen Band, die sich allerdings schon bereits 1970 aufgelöst hat. Die deutsche Übersetzung des Textes lautet in etwa so: Liebe, Liebe, Liebe. Da ist nichts, das du tun kannst, das nicht getan werden kann. Nichts, das du singen kannst, das nicht gesungen werden kann. Nichts, das du sagen kannst, aber du kannst lernen, wie man ein faires Spiel spielt. Es ist leicht. Da ist nichts, das du nicht machen kannst, das nicht gemacht werden kann. Niemand, den du retten kannst, der nicht gerettet werden kann. Nichts, was du tun kannst, aber du kannst lernen, wie du bist. Es ist leicht. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Liebe ist alles, was du brauchst. Fällt jemandem ein? Band? Bandname? Beatles, ah, schon mal gut. Gute Spur. All you need is love, Thomas. Die ältere Generation weiß es noch. Tatsächlich, all you need is love, so sangen es die Beatles. Eine kleine Anekdote noch dazu am Rande. Sie merken vielleicht spätestens jetzt, dass ich Beatles-Fan bin. Kurz vor der Veröffentlichung ihres sagenhaften Albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band im Mai 1967 erhielten die Beatles von der BBC am 18. Mai 1967 den Auftrag für die Fernsehsendung Our World. Das ist vielleicht vergleichbar gewesen mit unserem Wetten, dass ein Lied zu komponieren. Die Sendung war die erste weltweit via Satellit ausgestrahlte Live-Fernsehproduktion. Die am 25. Juni, also quasi einen Monat später, die hatten da das Lied noch nicht, 25. Juni 1967 live und in Farbe in 31 Länder übertragen wurde und von mehr als 400 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Wahnsinn. Wow, muss ich so denken. So viele Menschen haben dieses Lied und die Botschaft weltweit gehört. Und es wird ja heute auch noch gehört und im Radio gespielt. Und hat es Auswirkungen gehabt? Nein, keine. Seit 1967 sind bis heute etwa mindestens 70 Kriege weltweit ausgebrochen. Der Ukraine-Krieg zeigt uns gerade ungeschminkt, zu welchen abscheulichen Taten der Mensch fähig ist. Abgrundtiefer Hass statt Liebe. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Ja, das stimmt. Aber woher soll sie denn nun kommen? Das menschliche Liebesvermögen und menschliches Liebesvermögen und träumerische Appelle reichen offensichtlich nicht aus. Unser heutiger Predigttext beschäftigt sich auch mit der Liebe, aber einer ganz besonderen, die wirklich alles verändern kann. Wir finden ihn im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, die Verse 16b bis 21. Dort heißt es: Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Dann geht alles. Alles ist dann möglich. Diese Liebe wäre dann vollkommen. Aber dieser gesungene Traum über diese Liebe hat nichts mit der Realität zu tun. Der Mensch kann eben nicht, etwa wie ein Baron Münchhausen, sich selbst am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen. Da helfen die Appelle an die Liebe nicht. Tolles Lied also. Und bestimmt auch entsprechend dem damaligen Hippie-Zeitgeist auch so erhofft und gemeint. Aber leider absolut wirkungslos. Der Mensch alleine kann es nicht. Aber woher soll sie denn kommen? Der heutige Predigttext spricht davon, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Schon der Kirchenvater Augustinus hat vor über 1500 Jahren gesagt, höher als diese Aussage geht es nicht. Das ist so steil, mehr geht beim besten Willen nicht. Gott ist die Liebe. Es ist ein Bekenntnis zu Gott, das so nur im Christentum, in unserem christlichen Glauben ausgesagt wird. Das konnte nicht einmal Israel im Alten Bund so mitsprechen. Es ist ein unerhörter, geradezu revolutionärer Satz. Denn die Götter anderer Religionen werden als Beobachter oder auch Richter beschrieben, deren Wesen mit Schrecken und Furcht verbunden ist. Der Gott der Bibel ist Liebe. Die Liebe Gottes zeigt sich mit der Ankunft Jesu Christi in unserer Welt. Jesus selber hat über sich dazu gesagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott definiert, was Liebe ist. Nicht ein unbestimmtes Gefühl, sondern das dringend benötigte Rettungsboot für die Menschheit. Gott liebt, heißt dann auch, Gott rettet. Es ist seine Liebesgeschichte mit uns. Wir sind gesucht, er geht uns nach, so wie Eltern ihre Kinder suchen. Gott hat sich mit seinem Sohn Jesus Christus auf die Suche begeben und er hat uns gefunden. Bildlich will Jesus uns an die Hand nehmen. Und so dürfen wir, wenn wir sein eben gehörtes Angebot annehmen, gemeinsam mit ihm unterwegs sein. Dann haben wir Vergebung durch den Kreuzestod von Jesus an unserer Stadt. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Diese Liebe ist also kein Zustand, kein bloßes Gefühl. Wer in dieser Liebe bleibt, schreibt Johannes, wer also bei Jesus bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dieses Bleiben hat noch weitere Folgen. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Tag des Gerichts. Es hört sich ja erstmal nicht so gut an. Da fallen mir zumindest ein paar Dinge in meinem bisherigen Leben ein, die, sage ich mal, aus Gottes Sicht sicherlich suboptimal gelaufen sind. Die Frage, die sich dann stellt, ist, was für ein Bild habe ich von Gott? Und können wir in diesem Gericht bestehen und warum überhaupt Gericht? Wir sind doch schließlich Christen, kennen Jesus und leben hoffentlich aus und von seiner Vergebung. Fakt ist, dass wir alle, Christen und Nichtchristen, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Das wird im Neuen Testament an diversen Stellen aufgezeigt. So lesen wir zum Beispiel im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er oder sie getan hat, bei Lebzeiten war es gut oder böse. Der Apostel Paulus ist hier ganz klar, das wird kommen. Jeder, ausnahmslos jeder, wird einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Wie wäre es denn, wenn über uns alles herauskommen würde? Viele Menschen sehen in Gott nur den strengen Richter, dem kein Fehltritt entgeht, der alles hart bestraft. Gott ist für sie wie ein unnachsichtiger Chef. Wenn ich hundertprozentig zu seiner Zufriedenheit arbeite, muss mit seiner Kündigung rechnen. Derjenige, der so ein Gottesbild hat, findet bei Gott sicherlich keine Liebe, sondern er lebt in Furcht vor dem göttlichen Zorn, der grausamen Endabrechnung am jüngsten Tag. Gott selbst aber hat etwas getan, um dieses Gottesbild zu zerstören. Gott selbst hat sich uns Menschen zugewandt in seiner Liebe mit einem liebevollen menschlichen Gesicht, Jesus. Gott selbst ist Mensch geworden und in unsere Welt gekommen. Durch Jesus Christus hat Gott die Welt vor seinem eigenen Zorn befreit, sowie auch von der Furcht davor. Hören wir noch einmal den O-Ton von Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist die Liebe. Das erkennen wir durch und an Jesus Christus. Wer an Jesus glaubt und in ihm bleibt, der bleibt in der Liebe. Und wer in Christ die Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und zwar so, wie er wirklich ist, als liebender und barmherziger Gott. Wenn wir so mit ihm unterwegs sind, dann will und wird die Liebe in uns wachsen. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, schreibt Johannes. So will auch das Wort vollkommen verstanden werden. Sie entwickelt sich zusammen mit Jesus immer weiter, sodass wir am Ende sogar Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Wie gesagt, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Aber dabei wird es nicht um die Frage der Rettung gehen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es geht nicht um die Frage der Rettung. Wir sind gerettet, wenn wir die Vergebung von Jesus in Anspruch genommen haben und mit ihm leben. Das ist wirklich ganz wichtig festzuhalten. Es geht nicht um Rettung. Der Apostel Paulus spricht ja zu Christen, also zu Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Also warum müssen wir dann noch von den Richterstuhl Christi? Offenbar geht es Gott und Jesus um mehr als nur die bloße Errettung. Die gilt, wie gesagt, ohne Wenn und Aber. Wenn du aber Jesus als deinen Heiland und Retter angenommen hast, dann gilt sie ihm. Und doch ist es Gott und Jesus offenbar nicht egal, wie wir zu irdischen Zeiten gelebt haben und nachgefolgt sind. Gott lässt unsere Sünde nicht kalt, aber er wird dabei nicht zum zornigen Gott, sondern er ist traurig darüber. Jesus weint vor dem Einzug in Jerusalem über das ungehorsame Israel. Er weint. Und so wird er auch über dich und mich weinen. Es ist also höchste Zeit, dass möglicherweise bei dir das vorhandene Gottesbild über Bord zu werfen ist. Gott ist die Liebe. Er ist also kein Gott, der unbeteiligt Buch über unsere Sünden führt, um dann später zu vergelten, denn das hätte absolut nichts mit Liebe zu tun. Er ist ein Gott, der unter uns leidet. Das biblische Beispiel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als dieser reumütig umkehrt und seinen Vater zu seinem Vater zurückkehrt, da wird er nicht zornig vom Vater begrüßt, sondern mit Freudentränen empfangen und sogar in seinem alten Stand von seinem Vater zurückversetzt. So ist Gott, liebe Leute. Das ist sein Wesen. Da kann man doch wirklich nur ein lautes Halleluja rufen. Danke Gott, du bist großartig. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn Furcht in unserem Herzen ist, dann zeigt das Sünde in unserem Leben an. Dann aber sollen wir nicht wegfliehen vom Herrn, sondern hinfliehen zu ihm, denn er ist doch unser Fürsprecher. Ich brauche also keine Furcht vor Gott und seiner Strafe zu haben. Für euch bedeutet im griechischen Urtext auch Flucht. Wir brauchen nicht vor Gott zu fliehen, wohin denn auch. Das hat Adam schon versucht im Garten Eden. Und Gott hat ihn gefunden, natürlich. Oder wie kleine Kinder vielleicht, die sich dann die Augen zuhalten und sagen, ah, du siehst mich nicht. Also, wohin sollten wir fliehen? Wir dürfen zu ihm hinfliehen. Und Liebende nehmen üblicherweise auch nicht Reißaus voneinander. Er will doch helfen, er will doch heilen. Er will doch, dass alles wieder gut wird. Und das wird auch so kommen. Und so will die Liebe Gottes die Furcht aus unseren Herzen vertreiben, sodass wir sogar mit Freuden in das Gericht gehen. Da werden sicherlich Tränen fließen, aber daraus werden Freudentränen. Ein ungläubiges Staunen wird uns erfassen, ein Staunen darüber, dass Jesus uns vollgültig errettet hat, obwohl er uns genau kennt. Wir werden nachher noch die Liedzeile singen und ich danke dir, Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das kann man so dahin singen. Ich vermute mal, dass diese Aussage vor dem Richterstuhl Christi erst im vollen Umfang überwältigend uns klar wird. Jesus, das hast du für mich getan. Ich kann dir dafür gar nicht genug Danke sagen. Freudentränen. Und Gott wird dann abwischen alle Tränen. Es bleibt dann nur noch Freude in der unendlichen Gemeinschaft mit unserem treuen und liebenden Gott. Christus will die Furcht aus unserem Herzen treiben, sodass Platz für seine Liebe da ist. Dann ist auch Furcht von dem Tag des Gerichts ausgetrieben, wo wir mit unserer Sünde zu Gott, zu Jesus hinfliehen und seine Versöhnung immer neu empfangen. Und nur so ist auch der Ausspruch von Paulus im Brief an die Philipper zu verstehen. Da sagt er und schreibt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Johannes schreibt weiter, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Der, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Aus der Liebe Gottes folgt noch mehr. Lasst uns lieben, aber nicht à la all you need is love, denn das würde Liebe aus Kraft des menschlichen Vermögens und Herzens bedeuten. Und das hat ja augenscheinlich seit Anbeginn der Menschheit nicht geklappt. Wir können nicht vollumfassend aus uns selbst heraus lieben, sondern nur deshalb, weil Gott uns zuerst geliebt hat, als wir noch gar nichts von ihm wussten und oder wissen wollten. Die Reihenfolge muss stimmen. Zuerst Gott, dann ich. Und nur so geht eines aus dem anderen hervor. Das hat Gott getan. Uns mit seiner Liebe aus der Verlorenheit errettet und zu Gottes liebenden Kindern gemacht. Und diese Liebe hängt untrennbar mit der Bruder- und Schwesternliebe zusammen. Das ist kein Appell Gottes an uns im Sinne von, nun habt euch gefälligst mal schön lieb. Nein, sie ist quasi automatisch, sollte jedenfalls so sein, automatisch Folge davon, Entschuldigung, dass Gott uns zuerst geliebt hat und diese von uns in einer intakten Beziehung erwidert wird auch. Die adressierte Gemeinde, man weiß übrigens nicht, an wen Johannes da geschrieben hat. Der hat ja insgesamt 3 Briefe geschrieben. Man weiß nicht, welche Gemeinde das ist. Die adressierte Gemeinde war allerdings offensichtlich von Irrlehrern bedroht, die die Heilsbedeutung von Jesus zumindest verkleinerten und sich über den aus ihrer Sicht einfältigen, primitiven Glauben der Mitgeschwister nicht nur lustig machten. Der Hass reichte von wütenden Angriffen bis zu angstmachender Bedrohung. Diesem elitären Denken stellt sich Johannes als Zeuge und Lieblingsjünger von Jesus klar entgegen. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Durch die fehlende Geschwisterliebe entlarvt Johannes die Irrlehrer. Nicht der Rest der Gemeinde irrt, sondern ihr irrt und seid Lügner. Ihr habt euch von der Wirklichkeit Gottes getrennt, lebt in einer Lebenslüge und habt euch selbst getäuscht und die Rettung betrogen. Denn Gottes Liebe und die Geschwisterliebe gehören untrennbar zusammen. Jesus gebraucht in seinem Gleichnis auch oft den Vergleich, in seinen Gleichnissen auch oft den Vergleich zwischen Leichterem und Schwererem. Und diese Rhetorik nimmt Johannes hier auch auf. Es ist doch offensichtlich, dass es leichter ist, die Geschwister zu lieben, die man vor Augen hat. Ihnen können wir uns ganz konkret zuwenden. Wir sehen die Nöte und können helfen. Wir können in die vielleicht vorhandene Trauer ein tröstendes Wort sagen, sie besuchen und aufrichten. Es gibt unzählige Gelegenheiten, um leicht zu helfen und beizustehen. Ungleich schwerer ist es, Gott zu lieben, den wir hier auf Erden nicht vor Augen haben. Johannes sagt dann weiter, wer aber schon das Leichtere nicht tut, wie kann er dann behaupten, er könne das Schwerere tun? Wer so etwas behauptet, ist ein Lügner. Klare Ansage gegen die Irrlehrer. Aber diese Worte gelten auch uns. Stehen wir nicht auch in Gefahr, dieser Lebenslüge anheimzufallen? Sind wir wirklich immer so tief in der Wirklichkeit Gottes verwurzelt? Mögen jetzt einige oder vielleicht sogar alle mich eingeschlossen denken. Also, na klar, Geschwisterliebe ist ja selbstverständlich, bis auf diesen einen Menschen, diesen Besonderen. So wie der immer guckt, redet, komische Ansichten hat. Und die Stimme nervt auch echt. Geschwisterliebe meint hier nicht, dass ich hin und weg von dem anderen bin, sondern es meint eine bewusste Entscheidung. So eine bewusste Entscheidung, wie sie Gott in Bezug auf meine Person traf. Und er sah und sieht unsere Fehler, die ihn schmerzen. Und trotzdem nimmt er uns immer noch gerne und bewusst und liebevoll an. Genauso kann ich das auch versuchen. Ich muss nicht alles an meinen Mitmenschen toll finden. Es reicht schon, dass ich ihnen bewusst wahr und annehme. Es reicht schon, wenn ich erkenne, hier steht ein von Gott geliebter Mensch. Sicherlich, es werden mir trotzdem immer wieder Personen begegnen, da kommt einem innerlich die Galle hoch. Aber genau deswegen schrieb Johannes, lasst uns lieben. Lasst uns, das bedeutet für mich, wir müssen immer wieder neu anfangen und das Annehmen einüben. Und für dieses Üben der Annahme hat uns Gott die Gemeinde gegeben. Da sind Männer und Frauen, die genauso wie ich mit Jesus verbunden sind. In der Gemeinde finde ich also meine geistliche Familie. Und deswegen legt Johannes Wert darauf, dass wer Gott liebt, dass er auch seine Glaubensgeschwister liebe. Aber wie in jeder Familie, auch da gab es Streitigkeiten und da sind einem Leute begegnet, mit denen man sich womöglich schwer tat. Das dürfte auch heute noch so sein. Das kann eine besondere Herausforderung sein, denn sonst fühlt man sich wohl in der Gemeinde, aber das Verhalten dieses oder dieser einen stößt einem sauer auf. Was kann man da tun? Gott will ja seine Liebe durch mich weiter, dass diese Liebe durch mich weiter fließt. Gegen dieses Gebot zu verstoßen, würde ja offener Ungehorsam gegenüber Gott sein. Jesus selbst zeigt, als er nachgefragt wurde, welches Gebot denn das höchste sei, die Gottes- und Nächstenliebe, als spezielle Form der Geschwisterliebe, in engster Verknüpfung als Zusammenfassung aller Gebote. In Matthäus 22 lesen wir dazu, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, nämlich nach der Frage, was ist das höchste Gebot, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also was tun mit solchen Menschen? Vielleicht hilft uns da ja eine kleine Geschichte, die ich dazu gefunden habe. Die zeigt, wie wir mit Unliebsamen umgehen können. Ein Mann beschloss, einen Garten anzulegen. Als die Saat aufwuchs, wuchs auch der Löwenzahn. Da versuchte der Freund der Blumen mit mancherlei Methoden des Löwenzahns Herr zu werden und machte sich, als alles nichts half, auf, um in der fernen Hauptstadt den Hofgärtner des Königs zu befragen. Der weise alte Gärtner gab vielfältig Auskunft, wie der Löwenzahn loszuwerden sei. Aber es erwies sich, dass der Fragende schon alles erprobt hatte. So saßen die beiden eine Zeit lang schweigend beisammen, bis am Ende der Gärtner den Ratlosen schmunzelnd anschaute und sagte, wenn denn alles, was ich dir vorgeschlagen habe, nichts genützt hat, dann gibt es nur einen Ausweg. Lerne, den Löwenzahn zu lieben. Interessante Geschichte, oder? So sehr wir uns über Löwenzahn in unserem Garten ärgern, ich übrigens nicht, sind zum Beispiel seine Blüten wichtig, damit Bienen daraus Honig herstellen. Es kommt also vieles auf die Sichtweise an und das gilt auch für meine Mitmenschen. Ich kann sie oder ihr Verhalten als Unkraut betrachten oder eben als Blume, die ihren Nutzen an anderer Stelle zeigt. Gleiches gilt für die Eigenarten des Partners, der Partnerin. Entweder sind es für mich Macken oder eben Special Effects. Also Dinge, die zu ihm oder ihr unverkennbar dazugehören. Johannes stellt jedenfalls klar, was die hilfreiche Sichtweise ist. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das Beste wäre also, den oder die andere so zu betrachten, wie auch Gott mich sieht. Mich sieht, nämlich mit liebenden Augen. Er sieht mich nicht als Unkraut, das stört, sondern als Blume, die er zum Aufblühen bringen möchte. Und so darf, so soll ich auch mein Gegenüber ansehen. Ich will mir wieder bewusst machen, dass Jesus aus unverdienter Liebe zu mir am Kreuz für mich alles getan hat, damit ich gerettet werden konnte. Und es gilt in gleicher Form meinen Glaubensgeschwistern. Und so fordert Jesus auch die Geschwisterliebe von uns als Gebot. Aber er fordert nicht nur, sondern gibt das Vermögen auch dazu, schon vorher. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, dann müssen wir und sollen wir damit mit Jesus ins Gespräch kommen. Er hilft doch so gerne. Er kann unsere Herzen immer wieder erneuern, jeden Tag. Wir sind befreit aus Liebe. Wir sind befreit von der Furcht. Wir sind befreit zur Geschwisterliebe. Danke, Herr Jesus. Amen.